Ich lese euch jetzt noch den Bibeltext vor und der kommt aus Nehemia 6, 1 bis 16. Sanballat, Tobia, der Araber, Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte und dass in ihr keine Lücke mehr war. Allerdings hatte ich damals die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Sie hatten aber Böses gegen mich im Sinn. Ich schickte Boten an sie mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verließe und zu euch käme. Viermal schickten sie mir die gleiche Einladung und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Da schickte mir Sanballat in gleicher Weise zum fünften Mal seinen Diener. Er brachte einen unverschlossenen Brief, in dem stand, unter den Völkern geht das Gerücht um und Geshem bestätigt es, dass du mit den Juden auf einen Aufstand planst. Deshalb baust du die Mauer auf. Und du willst, wie man sagt, König der Juden werden. Du hast auch, so hört man, Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir sagen und ausrufen sollen, Juda hat einen König. Solche Gerüchte werden aber dem König zu Ohren kommen. Darum komm jetzt, wir wollen zusammen beraten. Ich ließ ihm antworten, nichts von dem, was du behauptest, ist geschehen. Das hast du alles selbst erfunden. Sie alle wollten uns nämlich einschüchtern. Sie dachten, dann lassen sie die Hände von dem Werk und es kommt nicht zustande. Nun aber rührte ich die Hände erst recht. Eines Tages ging ich in das Haus Shemaias, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehetabels. Er war nämlich dort festgehalten. Er sagte, gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innere des Tempels und verschließen wir die Türen des Tempels. Denn man wird kommen, um dich zu töten. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Ich erwiderte, sollte ein Mann wie ich fliehen? Wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel betrete? Ich gehe nicht hin. Ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern dass er vielmehr gegen mich geweissagt hatte, weil Tobia und Sanballat ihn bestochen hatten. Sie hatten ihn gekauft, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten, indem ich seinen Vorschlag befolgte. Dann hätten sie mich in Verruf bringen und schmähen können. Mein Gott, vergiss dem Tobia und dem Sanballat nicht, was sie getan haben. Auch nicht der Prophetin Noadja und den übrigen Propheten, die mir Angst machen wollten. Nach 52 Tagen am 25. des Monats Elul war die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde es hörten, fürchteten sich alle Völker ringsumher. Ihr Hochmut verging ihnen und sie mussten einsehen, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte.
Hallo auch von mir. Ich freue mich, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern und möchte zum Anfang der Predigt gerne mit uns beten. Danke Gott, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir auf dein Wort hören können und möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dass das, was wir hören, das, was du uns sagen möchtest, dass es uns dort erreicht, dort verändert, wo du uns ansprechen möchtest, dass es dass du uns offene Ohren schenkst, offene Herzen, offenen Geist, dass wir offen sind für das, was du zu uns sagen möchtest. Amen. Wir befinden uns als Gemeinde, als Projekt Kirche seit einigen Wochen in einer Predigtreihe, die den Titel hat, von einem, der auszog, die Welt zu verändern. Und wir schauen uns die Geschichte von Nehemia an, einem Mann, der eine große Vision hatte. Nehemias Vision war es, dass er die Mauer um Jerusalem, also die Stadtmauer um Jerusalem, wieder aufbauen möchte. Und dafür verlässt er seinen guten und sicheren Job am persischen Königshof und er macht sich auf den langen Weg nach Jerusalem, kommt dort an und erzählt den Leuten von Jerusalem, von dieser Vision, die er hat. Und er begeistert sie auch für diese Vision. Er bringt sie dazu, mitzumachen und dabei zu sein bei diesem neuen Projekt. Und in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass es auch nicht immer alles gut lief. Letzte Woche hat Sabrina gepredigt und hat davon erzählt, wie es auch viele Widerstände gab, wie nicht immer alles gut lief und dass es auch Feinde gab, die dieses Projekt irgendwie torpedieren wollten. Und auch heute lesen wir in diesem Text wieder von Feinden, die nicht so ganz damit einverstanden sind. Aber dieser Nehemia schafft es irgendwie, trotz dieser Widerstände, trotz dass nicht immer alles gut läuft, irgendwie durchzuhalten und dran zu bleiben. Und ich muss sagen, wenn ich solche Geschichten lese, wie jetzt diese Geschichte, aber auch andere Geschichten, ob jetzt aus der Bibel oder die man einfach so hört, dann begeistert mich das irgendwie. Dann habe ich so eine Sehnsucht, dass ich sowas auch gerne für mein Leben hätte. Dass ich auch in meinem Leben gerne so eine Vision hätte. Denn bei mir, muss ich ehrlich sagen, würde die Predigtreihe wahrscheinlich nicht von einem, der auszog, die Welt zu verändern heißen, sondern viel öfter eher sowas wie von einem, der zu Hause blieb, um Netflix zu schauen. Und das Thema heute von der Predigt ist Visionen und Ablenkung. Und ich bin eher Experte für den zweiten Teil, für Ablenkung. Und deswegen interessiert mich dieses Thema, interessiert mich dieser Text auch für mich selber ganz besonders. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich eine Website gefunden, die mit dieser Predigt überhaupt nichts zu tun hat. Aber so passiert das manchmal im Internet. Und zwar ist es eine Seite, in der du eintippen kannst, welche Serien du schon geschaut hast in deinem Leben. Und die Seite zählt dann einfach zusammen, wie viel deiner Lebenszeit du damit verbracht hast. Also du kannst zum Beispiel eingeben, ich habe alle 5 Staffeln House of Cards geschaut, und dann sind gleich mal irgendwie 1,5 Tage weg. Und irgendwann, als ich so langsam keine neuen Ideen mehr bekommen habe, welche Serien ich schon alle geschaut habe und ich bei 37 Tagen war, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt dabei nicht. Irgendwas ist an dieser Seite nicht so ganz durchdacht. Denn man kann nirgendwo angeben, wenn man eine Serie 2 oder 3 oder manchmal sogar 4-mal geschaut hat. Deswegen habe ich dann aufgehört. Aber deswegen will ich auch selber wissen für mich, wie geht das? Wie kommt man so eine klare Vision? Wie schafft man es, dass man so eine klare Vorstellung hat von dem, was man mit seinem Leben machen möchte? Und wie schaffe ich es, mich nicht andauernd so leicht ablenken zu lassen? Vielleicht bist du heute hier oder warst auch die letzten Wochen schon hier und fragst dich vielleicht, brauche ich das überhaupt, so eine Vision? Und ich glaube, das brauchst du nicht. Niemand wird dich zwingen, oder zumindest niemand sollte dich dazu zwingen. Aber ich glaube, dass es trotzdem für viele Menschen irgendwo so eine Sehnsucht gibt. Und vielleicht ist es nicht die Sehnsucht nach einer Vision, sondern vielleicht würdest du es anders nennen. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach einem Auftrag, die Sehnsucht nach einem tieferen Sinn, die Sehnsucht danach, Teil von etwas Größerem zu sein, die Sehnsucht, etwas mit meinem Leben zu verändern, die Sehnsucht, etwas in dieser Welt zu verbessern. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann vielleicht was ganz Großes sein, wie bei Nehemia, wofür er sein ganzes Leben verändert hat. Oder es kann was Kleineres sein. Es kann was sein, was dein ganzes Leben dauern wird, um es zu erreichen. Oder es kann etwas sein, was vielleicht zeitlich auch begrenzt ist. Und ich glaube, man kann an ganz unterschiedlichen Punkten in diesem Prozess stehen. Am Anfang steht, glaube ich, so eine Findungsphase, wo man herausfinden muss, was will ich mit meinem Leben erreichen? Und als Christ fragt man sich vielleicht auch noch, was will Gott, dass ich mit meinem Leben tue? Und danach kommt dann so eine Klärungsphase. Wenn ich weiß, wo ich hin will, muss ich mir überlegen, wie komme ich dahin? Was muss ich dafür tun? Was sind die einzelnen Schritte? Und am Ende kommt dann die Ausführungsphase. Und das ist, wo Nehemia jetzt mittendrin steckt. Und was dieser Text, den wir uns heute anschauen, sehr deutlich zeigt, ist, wenn du eine Vision hast, wenn du eine Vorstellung hast von dem, was du mit deinem Leben machen möchtest, dann wird es Ablenkungen dafür geben. Aber der Text zeigt gleichzeitig auch, wie wir mit diesen Ablenkungen umgehen können, wie wir sie erkennen können und wie wir uns darauf vorbereiten können. Die Situation bei Nehemia ist jetzt, dass er mit der Stadtmauer fertig ist. Das heißt, die Mauer ist überall fertig gebaut. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Türe in den Stadttoren. Das heißt, die Türen müssen einfach noch eingehängt werden. Und das bedeutet für die Feinde von Nehemia, ist das jetzt die letzte Chance. Sobald die Türen wieder eingehängt sind, sobald die Tore geschlossen werden können, haben sie keine Chance mehr. Aber das heißt wiederum für Nehemia, dass momentan noch alles scheitern kann. Wenn die Leute jetzt aufhören, wenn sie jetzt aufgeben, dann war die ganze Arbeit umsonst. Solange die Stadttore noch offen sind, war die ganze Arbeit umsonst. Solange die Stadttore offen sind, bringt die ganze Stadtmauer nichts, weil man trotzdem noch einfach rein und raus kann. Und Nehemias Feinde bekommen das mit, wie wir hier lesen. Und ihr Plan ist, Nehemia abzulenken. Und in diesem Text sehen wir drei verschiedene Versuche, die sie starten, um Nehemia abzulenken. Und ich glaube, dass für die meisten von uns unsere Vision, das, was wir vielleicht mit unserem Leben erreichen wollen, was ganz anderes sein wird als bei Nehemia. Aber ich glaube, dass auch uns diese drei Ablenkungsversuche in irgendeiner Form begegnen werden. Vielleicht sehen sie ganz anders aus. Vielleicht kommen sie nicht alle gleichzeitig. Vielleicht kommen sie nicht in dieser Reihenfolge oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass im Kern diese Ablenkungsversuche von ihrem Wesen her auch heute noch genauso funktionieren. Die erste Ablenkung, der Nehemia ausgesetzt wird, ist eine gute Gelegenheit. Sanballat und Geshem, zwei von seinen Feinden, laden ihn ein zu einem Treffen. Das wäre eigentlich eine gute Chance, um Frieden zu schließen, eine Chance für Diplomatie, für Völkerverständigung, dass aus Feinden Freunde werden. Das sind alles Dinge, die Bibel gut findet. Das heißt, so ein Treffen wäre eigentlich nichts Schlechtes. Aber das Problem für Nehemia ist der Treffpunkt. Dieser Treffpunkt, wie wir hier lesen, diese Ebene von Ono, liegt eigentlich genau in der Mitte zwischen allen Parteien. Das heißt, jeder hat den gleichen Weg, also ist es ganz fair. Aber das Problem ist, für Nehemia wären das wahrscheinlich 2 Tagesreisen gewesen. Das heißt, er wäre 2 Tage hingereist, hätte 1 oder 2 Tage Meetings gehabt und wäre dann 2 Tage wieder zurückgereist und hätte eine ganze Woche verloren. Das heißt, sein Projekt wäre verlangsamt worden. Sein Projekt hätte gestockt. Und obwohl dieses Treffen an sich eigentlich eine gute Gelegenheit war, war es nicht Teil von Nehemias Auftrag. Es war nicht Teil von seiner Vision. Es war nicht Teil von dem, was er mit seinem Leben erreichen sollte. Und deswegen sagt er ab. In Vers 3 lesen wir, dass Nehemia sagt: Ich arbeite gerade an einem großen Werk. Darum kann ich nicht kommen. Und ich glaube, dass das, was Nehemia hier passiert, nicht auf Nehemia beschränkt ist, sondern dass das auch uns passieren kann. Und ich glaube, dass es sogar sehr oft passiert, dass Ablenkung von unserer Vision, dass Ablenkung von unserem Plan sehr oft als gute Gelegenheit verkleidet kommen. Zum Beispiel, wenn meine Vision ist, jeden Monat ein Buch zu lesen, dann ist vielleicht Netflix nach der Arbeit so eine gute Gelegenheit. An sich ist Netflix nichts Schlimmes, ist was Gutes. Aber wenn es mich von meiner Vision abhält, dann muss ich mich entscheiden. Oder vielleicht bist du Christ und deine Vision oder ein Teil von deiner Vision ist es, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte mehr in der Bibel lesen. Dann ist vielleicht morgens ausschlafen so eine gute Gelegenheit. Etwas, das an sich nichts Schlimmes ist, aber wo du dich entscheiden musst, wenn es dich von deiner Vision abhält. Oder wenn es deine Vision ist, diese Nachbarschaft kennenzulernen, in der du wohnst und diese Nachbarschaft vielleicht zum Positiven zu verändern, dann ist vielleicht der 3. Abend in der Woche, den du irgendwo in Mitte verbringst, so eine gute Gelegenheit. An sich ist Mitte nichts Schlimmes. Aber wenn es dich von deiner Vision abhält, dann musst du dich entscheiden. Oder vielleicht ist es deine Vision, mehr Zeit mit deiner Familie, mehr Zeit mit deinen Freunden zu verbringen. Dann sind zum Beispiel Überstunden auf der Arbeit so eine gute Gelegenheit. An sich ist Arbeit was Gutes. Aber wenn es dich von deiner Vision abhält, dann musst du dich entscheiden. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei dieser Ablenkung, das, was es so schwierig macht, sich darüber klar zu werden, wofür man sich entscheiden soll, ist, dass man sich im Endeffekt zwischen 2 guten Sachen entscheidet. Dass man zwischen 2 guten Sachen das herausfinden muss, was das Beste ist oder was das Wichtigste ist. Und ich glaube, was Nehemia hier hilft, ist so eine Klarheit in seiner Vision. Und ich muss ehrlich sagen, was diese Vision angeht, bin ich bei vielem noch in so einer Findungsphase. Und ich finde, dass besonders bei diesem Punkt es schwierig macht, zu wissen, wo die Prioritäten liegen. Manche von euch wissen, dass ich Teilzeit bei einem Banken-Startup hier in Berlin arbeite. Und ich arbeite Teilzeit, weil es Teil von meiner Vision ist, weil ich Zeit fürs Projekt Kirche haben möchte, weil ich Zeit für andere Projekte haben möchte. Und vor ein paar Monaten kam mein Chef auf mich zu und sagte mir, ich habe eine gute Gelegenheit. Er hat es ein bisschen anders formuliert, aber im Endeffekt hat er gesagt, ich habe eine Chance für dich. Wir bauen ein neues Team auf mit einer spannenden Aufgabe und wir hätten gerne, dass du dabei bist. Das heißt, ich hatte die Chance auf eine Weiterentwicklung für mich, auf eine Arbeit, die noch spannender ist, als was ich bisher gemacht habe. Und auch finanziell hätte es mich weiterentwickelt. Und ich habe gesagt, ja, will ich sehr gerne machen. Und dann hat er gesagt, aber die Bedingung ist, du musst Vollzeit arbeiten. Und ich sage das jetzt nicht, damit ihr denkt, was ich für ein toller Typ bin oder wie toll Karriere ich mache. Mache ich nämlich nicht. Sondern ich sage das, weil es für mich eine schwierige Entscheidung war, wo ich gemerkt habe, ich muss mich zwischen zwei guten Dingen entscheiden. Und ich musste lange darüber nachdenken, was wirklich meine Priorität ist, was wirklich das Wichtigste und das Beste für mich ist. Und habe dann am Ende Nein gesagt, weil es wirklich Teil von meiner Vision ist, Zeit zu haben und nicht Vollzeit zu arbeiten, weil das Priorität hat. Und ich glaube, auch für Nehemia ist diese Entscheidung nicht so super einfach. Denn wir lesen hier, dass Sanballat und dieser Geshem ihm nicht nur einmal einen Brief schicken, sondern dass sie vier Briefe hintereinander schicken. Und ich glaube, dass es das nicht einfacher gemacht hat, sondern dass es jedes Mal, wenn dieser Brief kam, für ihn bedeutet hat, dass Nehemia von Neuem seine Prioritäten abwägen muss, dass er von Neuem überlegen muss, was ist ihm wirklich wichtig. Und ich glaube, was Nehemia dabei hilft, ist, dass er diese Klarheit und dieses Bewusstsein hat. Ich mache hier eine wichtige Arbeit. Ich mache hier etwas, das wirklich wichtig ist. Ich erfülle hier meine Vision. Und ich glaube, für jede Vision, für jeden Plan, für jeden Traum, den man hat, gibt es Dutzende von diesen guten Gelegenheiten, die kommen können, die eine gute Chance sind, aber die uns ablenken können von dem, was wirklich wichtig ist. Eines der Zitate im Programmheft, was ihr auf der ersten Seite findet, lautet: First things first, second things never. Also das Wichtigste zuerst, das Zweitwichtigste nie. Und das hat die Autorin Shirley Conran als Erste gesagt, aber nicht als Einzige. Und im Endeffekt ist es inzwischen, zumindest habe ich das Gefühl, so jedes Mal, wenn man irgendwie ein Buch liest darüber, wie kriege ich mein Leben in den Griff oder was muss ich tun, um mich besser entscheiden zu können oder effektiver mein Leben zu leben, dann kommt dieser Satz entweder direkt so oder in irgendeiner Abformulierung darin vor. Und ich muss sagen, ich finde den Satz immer noch krass, ich finde ihn auch immer noch ein bisschen komisch, aber ich finde, dass ich hier in Nehemia das erste Mal so wirklich verstanden habe, was das bedeutet. Weil Nehemia zeigt, wie seine Prioritäten so klar sind, dass selbst gute Gelegenheiten, selbst gute Chancen ihn nicht davon abhalten können, von dem, was ihm wirklich wichtig ist. Und auch Nehemias Feinde merken, dass sie ihn so nicht ablenken können. Und sie wechseln ihre Taktik und sie senden ihm einen fünften Brief, aber diesmal ist es nicht mehr ein ganz normaler Brief, sondern es ist ein offener Brief. Das heißt, das Ziel ist, was sie jetzt verfolgen, Nehemia zu diskreditieren. Und das ist die zweite Ablenkung, die wir in diesem Text sehen. Kritik und Verleumdung. Indem sie diesen Brief nicht zukleben, können sie sich sicher sein, dass jeder, der den Brief in die Hände bekommt, ihn lesen wird. Und dass sich der Inhalt von diesem Brief sehr schnell verbreitet. Und dieser Brief ist jetzt auch nicht mehr so freundlich wie die Briefe davor. Sondern jetzt werden Gerüchte in die Welt gesetzt. Und zwar ist das Gerücht, dass Nehemia König werden will. Dass Nehemia König der Juden werden will. Dass das der Hintergrund von seinem Mauerbau ist. Und das Problem mit diesem Gerücht ist, dass die Israeliten, die Nehemia geholfen haben, diese Mauer zu bauen, überhaupt kein Interesse daran hatten, einen König zu haben. Sie hatten erst ein paar Jahre vorher von den Persern richtig auf die Mütze bekommen und ihre Stadt zerstört bekommen, weil sie eine Rebellion gestartet haben. Das heißt, eine neue Revolution war überhaupt nicht ihr Ziel. Das heißt, hätten die Israeliten diesen Gerüchten geglaubt, hätten sie gesagt, sorry Nehemia, bei aller Liebe, aber wir machen damit nicht mit. Und andersrum, wenn der Perserkönig Artaxerxes, quasi Nehemias Vorgesetzte, von diesen Gerüchten gehört hätte, dann wäre Nehemia ganz schnell einen Kopf kürzer und die Stadtmauer wieder zerstört worden. Das heißt, egal wie, egal von wem, die Feinde hätten ihr Ziel erreicht. Diese Gerüchte sind also nicht einfach nur sowas wie aus der Bravo, sondern sie sind wirklich gefährlich. Sie sind gefährlich für Nehemias Vision und sie sind gefährlich für Nehemias Leben. Und ich glaube, wir sehen hier zwei Sachen. Das eine ist, dass Menschen, die eine Vision haben, dass Menschen, die einen Traum haben, die eine Vorstellung haben vom Leben, was sie führen wollen, oft vorgeworfen wird, dass sie genau das Gegenteil von dem erreichen wollen, was sie eigentlich als Ziel haben. Und das zweite ist, dass diese Vorwürfe, die sie bekommen, oft das sind, woran die Kritiker selbst scheitern. Und man sieht es hier. Wir haben es vor ein paar Wochen in der Predigt gehört. Nehemia hatte einen super Job am Königshof, hatte wahrscheinlich ein tolles Leben, war einer der führendsten Männer in diesem Reich, hat direkt mit dem König zusammengearbeitet, war ein einflussreicher Berater, hatte sicherlich sehr viel Macht und Einfluss. Und er gibt das alles auf und er kommt nach Jerusalem, nicht als ganz einfacher Mann, sondern als Statthalter. Und als Statthalter stehen ihm gewisse Privilegien zu. Das heißt, er bekommt einen Lohn von den Leuten und er bekommt Verpflegung von den Leuten. Und Nehemia gibt auch das auf, weil er die Leute nicht noch mehr belasten will, weil er weiß, dass der Mauerbau an erster Stelle steht. Und er nimmt das alles nicht für sich in Anspruch. Und dann kommt der Vorwurf, der Nehemia, der ist machtgeil, der will sich hier selbst bereichern, der macht das nur für sich. Und das Zweite, was wir sehen, ich glaube, dass dieser Sanballat und diese anderen Feinde selber daran gescheitert sind, dass sie ziemlich machthungrig waren. Und dass sie deshalb Nehemias Erfolg so sehr ärgert, dass sie deshalb davon so gewurmt sind, dass diese Mauer aufgebaut wird, weil ihr Einfluss dadurch sinkt. Und ich glaube, dass das auch heute noch passiert. Dass Menschen mit falschen Motiven nicht glauben können, dass du etwas aus guten Motiven tust. Wenn du zum Beispiel dich entscheidest, mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen und nicht Karriere machst, dann ist die Vermutung, dass du es vielleicht einfach nicht drauf hast, dass du es sowieso nicht geschafft hättest. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn deine Motive hinterfragt werden? Wie reagierst du, wenn deine Vision hinterfragt wird? Um ehrlich zu sein, ist das für mich nicht immer leicht. Wenn ich zum 100. Mal gefragt werde, ob ich einfach nur aus Faulheit Teilzeit mache, oder wenn ich zum 1000. Mal gefragt werde, warum ich denn aus meinem Studium nichts mache und nicht Karriere als Theologe mache, dann muss ich sagen, dass mich das auch nicht ganz kalt lässt. Und deswegen erstaunt mich die Reaktion von Nehemia, die wir hier in diesem Text lesen, umso mehr. Weil wir sehen, dass Nehemia sich von diesen Gerüchten, die da in die Welt gesetzt wurden, die noch viel, viel schlimmer waren als alles, was ich vielleicht erlebt habe, dass sie ihn gar nicht so wirklich kümmern. Weil Nehemia weiß, was seine Aufgabe ist, weil er weiß, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und er verbringt keine Zeit damit, diesen Gerüchten irgendwie hinterher zu jagen und das klarzustellen und allen zu erzählen, was er für ein toller Typ ist. Sondern in Vers 9 lesen wir, dass er danach sogar noch fokussierter, noch motivierter, noch stärker an die Arbeit geht, dass er weitermacht mit dem, was seine Vision ist. Und auch die Feinde merken das. Auch die Feinde merken das, dass es schwierig ist, Nehemia abzulenken. Und deswegen starten sie eine dritte Ablenkung. Und die dritte Ablenkung ist Angst. Und wir lesen von diesem Propheten Schemaja, der Nehemia zu sich nach Hause einlädt. Und Nehemia kommt in sein Haus und Schemaja sagt, ich habe eine Prophezeiung, ich habe eine Botschaft für dich über dein Leben. Und diese Botschaft ist, dein Leben ist in Gefahr. Heute Nacht werden die Leute kommen und sie werden dich ermorden. Und die einzige Hoffnung, die du hast, ist, wenn du in den Tempel gehst und dich dort versteckst. Dort bist du in Sicherheit vor deinen Mördern. Und das Problem an diesem Plan ist, dass Nehemia als ganz einfacher Mensch gar nicht in den Tempel darf. Dass das gegen das Gesetz ist. Das heißt, wenn er das gemacht hätte, wenn er diesem Ratschlag gefolgt wäre, hätte er vielleicht sein Leben aufs Spiel gesetzt. Aber ganz sicher hätte er sein Ansehen und seine Legitimation bei den Leuten verloren. Das heißt, Nehemia hätte vielleicht sein Leben gerettet, wäre diesen Mördern entkommen, aber er hätte alles andere verloren. Sein Projekt Mauerbau wäre ganz sicher gescheitert. Und ich glaube, dass Angst unseren Fokus verschieben kann, dass es viel von unserer Aufmerksamkeit nehmen kann, dass es uns lähmen kann und auch zurückhalten kann. Und ich glaube, dass bei jeder Vision, bei jedem Traum von dem, wie das Leben sein könnte, Ungewissheiten dazukommen. Das ist einfach so, wenn du eine Vorstellung hast von dem, wie das Leben sein könnte, dann gibt es Dinge, die nicht ganz klar sind. Und ich glaube, gerade in diesen Ungewissheiten können Ängste sehr gut wachsen. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich kündigen sollte, aber was ist, wenn ich keine andere Stelle finde? Ich weiß, dass ich Nein sagen sollte, aber was, wenn es mich meinen Bonus oder meine Beförderung oder die Freundschaft kostet? Ich glaube, dass ich diese Person näher kennenlernen sollte. Aber was, wenn sie mich abblitzen lässt? Ich weiß, dass ich mich selbstständig machen sollte. Aber was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? Oder ganz allgemein formuliert, was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich mit meiner Vision scheitere? Und die Antwort von Nehemia hier in Vers 11 auf diese Angst ist sehr, sehr selbstbewusst und sehr demütig zugleich. Zuerst sagt er, sollte ein Mann wie ich fliehen. Das finde ich schon ziemlich selbstbewusst, wenn dir gerade jemand sagt, dass du vielleicht heute Abend stirbst. Aber Nehemia weiß, was seine Aufgabe ist. Er weiß, wo seine Prioritäten liegen. Und dann fragt er, wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel beträte? Das heißt, er ist selbstbewusst, aber auch demütig zugleich. Er weiß, dass er als einfacher Mensch, der kein Priester ist, im Tempel nichts zu suchen hat. Das heißt, er nimmt sich auch nicht wichtiger, als er ist. Und was mich an dieser Stelle an Nehemia echt neugierig macht, ist, dass ich sehe, dass er da etwas gefunden hat, das größer ist als seine Ängste, das ihn auch im Angesicht des Todes nicht aufgeben lässt. Nehemias Feinde haben es versucht, mit diesen drei Taktiken ihn abzulenken. Sie haben versucht, ihm gute Gelegenheiten zu bieten. Sie haben versucht, ihn zu kritisieren und zu verleumden. Und sie haben versucht, ihm Angst zu machen. Aber Nehemia lässt sich von keinem dieser drei Versuche ablenken, sondern er arbeitet weiter, konzentriert und fokussiert an seiner Vision. Und die Feinde sehen das. Und nach 52 Tagen, lesen wir in Vers 15, ist die Arbeit fertig. Und dann müssen selbst seine Feinde anerkennen, dass Gott ihm geholfen hat. Und das heißt, der Plan von Sanballat und seinen Freunden, also den Feinden von Nehemia, geht nach hinten los. Sie haben versucht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf Jerusalem zu richten. Sie haben versucht, alle Völker außenrum gegen Nehemia und seinen Plan aufzuwiegeln. Und jetzt geht es nach hinten los, weil alle anderen Völker auch sehen, dass Gott ihnen geholfen hat, dass Nehemias Vision erfüllt wurde. Aber das ist nicht der Hauptfokus. Nehemia geht es nicht darum, es den anderen zu zeigen oder einfach nur recht zu behalten. Sondern ich glaube, dass Nehemia einfach nur ganz klar weiß, was Gott ihm aufgetragen hat und was nicht. Und es hilft ihm dabei, Ablenkungen zu erkennen und zu vermeiden. Und vielleicht bist du heute hier und du hast eine ganz klare Vision für dein Leben. Du weißt, was du erreichen möchtest mit diesem Leben. Vielleicht bist du Christ und du weißt, wie dein Leben als Teil von Gottes Plan aussehen sollte. Oder vielleicht bist du heute hier und dir geht es vielleicht mehr wie mir, dass so ein paar Eckpunkte dieser Vision klar sind, aber vieles sich noch finden und klären muss. Oder vielleicht bist du heute hier und hast noch nie darüber nachgedacht, dass dein Leben eine Vision haben könnte. Ich glaube, egal wo genau du in diesem Prozess stehst, an welcher Stelle du dich wiederfindest, Gottes Angebot an dich ist, dass du ein Leben mit einer Vision, mit einer Berufung führen kannst. Dass Gott uns sagt, ich habe dich für mehr geschaffen. Dein Leben hat einen größeren Sinn. Du kannst eine Vision für dein Leben haben, die größer ist als deine Ängste, die größer ist als dein Leben, die größer ist als alle deine Sehnsüchte, die du in dir spürst. Und du kannst, so wie Nehemia, trotz Ablenkung und trotz von Widerständen dranbleiben. Aber nicht allein aus eigener Kraft, nicht allein aus eigener Willensstärke. Das hat auch Nehemia gewusst. Sondern durch den Gott, der hinter dieser Vision steht. Und deshalb möchte ich jetzt am Schluss der Predigt mit uns beten. Danke Gott für diese Geschichte von Nehemia. Danke, dass wir sehen können, dass du mehr vorhast mit unserem Leben, dass unser Leben hier und heute dich interessiert, dass du einen Plan hast für uns. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, das mehr und mehr zu verstehen, was unsere Vision sein kann, dass du uns hilfst, Ablenkungen zu erkennen, dass du uns hilfst, das zu vermeiden und dem Nein zu sagen, dem wir Nein sagen sollen und dran zu bleiben an dem, was unsere Vision ist. Amen.